Hannibal geht von Spanien mit Kriegselefanten über die Alpen, besiegt dort die Römer in drei vernichtenden Schlachten, zum Schluss eben auch bei Cannae. Und der römische Staat, der damals schon ganz Italien und Sizilien beherrscht, steht zu dieser Zeit unter dem Druck dieser Niederlagen eigentlich kurz vor dem Kollaps. Große Teile der italischen Verbündeten fallen von Rom ab. Es gibt innere Unruhen und so weiter. Das heißt, zu dieser Zeit wird es erst wichtig für die Römer, sich selber neu zu erfinden und ihre eigene Geschichte irgendwie festzuschreiben.
In dieser Folge von Geschichte Europas stellen wir uns die Frage, ob Rom wirklich 753 aus dem Ei kroch. Denn wie unser Experte Florian Pfeil erklären wird, sind die Mythen um die Gründung Roms mehr als alles andere ein Versuch der Römer, sich ihrer eigenen Identität in Krisenzeiten zu vergewissern. Denn wenn nach der Schlacht von Cannae ein Hannibal in der Nähe Roms lauert, tut es gut zu hören, dass jeder, der wie Remus über die Stadtmauer springt, sofort und ohne Gnade getötet wird. Und auch an Kapitulation ist nicht zu denken, hat doch die karthagische Königin Dido dem Trojaner Aeneas, Stammvater von Romulus und Remus, samt seinen Nachfahren in ihrem Todesmoment ewige Feindschaft vorhergesagt. Diese und viele weitere Beispiele erläutert uns Florian in dieser Folge. Wer mehr über die römische Antike erfahren will, sucht in meiner Folgenliste am besten nach allen Episoden, deren Titel mit dem Buchstaben G beginnen. In den Shownotes habe ich euch inhaltlich direkt verwandte Folgen auch verlinkt. Wer mich bei der Produktion dieses Podcasts unterstützen will, kann dies durch eine einmalige Spende auf PayPal oder via monatlichen Beitrag auf Steady tun. Ich danke hier noch einmal meinen aktuell 10 Mitgliedern bei Steady und auch Christian und Boris für ihre Zusendungen auf PayPal. Florian ist neu im Podcast und stellt sich zunächst einmal vor. Und dann tauchen wir in die mythische Welt des 8. Jahrhunderts vor Christus ab, wo Zwillinge im Weidenkörbchen ausgesetzt von einer Wölfin gesäugt werden und später eine Stadt gründen, die irgendwann große Teile Europas beherrschen wird. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem November 2024.
Mein Name ist Florian Pfeil. Ich habe in Innsbruck und Freiburg alte Geschichte und klassische Philologie studiert, war dann die letzten 3 Jahre Projektmitarbeiter in Trier in alter Geschichte und habe da eine Doktorarbeit angefangen über Einwanderung von Italien in die eroberten Regionen und ja, bin jetzt in diesem Jahr an einem Studienaustausch am Jesus College Oxford, wo ich die Diss fertig schreiben will. Und ja, mit antiker Mythologie hat man natürlich immer mal wieder ein bisschen zu tun, vor allem mit griechischen Mythen natürlich. Speziell mit römischen Gründungsmythen habe ich mich erst in meiner Masterarbeit intensiver beschäftigt, in der es vor allem um die Aeneas-Gestalt in Rom ging.
Was hat dich an dem Thema denn so fasziniert?
Ja, wie so oft war die Faszination eigentlich anfangs nur so mittel. Also es ging eigentlich zuerst um Genealogien bei Homer und im Austausch mit dem Betreuer ist dann eben Aeneas als Fallbeispiel und dann auch die Rezeption von Aeneas in anderen Gründungsmythologien immer stärker in den Vordergrund gerückt. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, nur das und dann dafür ausführlich auch in Rom.
Das Thema, das wir heute besprechen, kennt jeder aus dem Reim 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Und ich glaube, unsere Hauptaufgabe heute wird werden, Fakten und Mythen voneinander zu trennen. Fangen wir erstmal an mit der Frage, Woher können wir überhaupt wissen, was damals im 8. Jahrhundert vor Christus in der Mitte Italiens passiert sein soll?
Gute Frage und eigentlich zentrale Frage für die Methode. Also die Sache ist, dass die älteste lateinische Literatur, von der wir wissen, nicht die wir erhalten haben, aber von der wir wissen, dass sie geschrieben wurde, die ist ungefähr um 200 entstanden. 250, bisschen vorher. Ab da haben wir lateinische Texte. Es gab vorher griechische Texte, die gehen vielleicht ins 5. Jahrhundert zurück, in denen Rom vorkommt. Und alles, was vorher ist, liegt grundsätzlich im Dunkeln. Und das Problem ist eben, wenn wir jetzt länger zurückgehen wollen, dass diese ganzen Texte, die später verfasst wurden, eigentlich darüber kein in unserem Sinne historisches Wissen transportieren können oder höchstens zufällig, weil wenn man sich überlegt, wie diese Informationen zum Beispiel aus dem 8. Jahrhundert überliefert worden wären, dann bleibt vor der schriftlichen Überlieferung eigentlich nur Erzählung und man weiß aus Vergleichen über die Erzählkulturen mit anderen Gesellschaften, die es heute noch gibt oder im 19. und 20. Jahrhundert gab, die eben nur mündliche Erinnerungsformen und keine schriftlichen Aufzeichnungen über ihre eigene Vergangenheit haben. Aus diesen Vergleichen weiß man, dass die Vergangenheitsvorstellungen sich rasant ändern und eigentlich zwischen der Väter- und Großvätergeneration das schon sehr, sehr ungenau wird. Also wir zum Beispiel wüssten jetzt, wenn das unsere Geschichtskultur wäre, wüssten wir, okay, es gab mal einen großen Krieg, dann gab es noch mal einen großen Krieg, aber was vor dem Ersten Weltkrieg wäre, das wüssten wir jetzt eigentlich kaum mehr, weil eben niemand mehr lebt, der uns davon hätte erzählen können und für uns auch wahrscheinlich nicht mehr so wichtig wäre.
Beziehungsweise wir wüssten es nicht mehr genau. Wir hätten vielleicht irgendwelche mythischen Erzählungen von einem Bismarck und einem Wilhelm I.
Genau, das kann natürlich immer sein, nur solche mythischen oder eben solche Erzählungen von großen Helden oder sowas, da mischt sich halt alles. Also wenn man sich zum Beispiel das Nibelungenlied anschaut, da kommt Attila drinnen vor, der war um 400 nach Christus, da kommt ein Reich der Burgunden vor, das ist um 500 nach Christus irgendwann untergegangen, da kommt ein Bischof von Paderborn, glaube ich, vor oder was, der ist um 800 nach Christus. Also das wird alles zusammengemixt und man weiß eigentlich nicht mehr, was war mal war und wann ist das chronologisch einzuordnen.
Du hast eben gemeint, die ersten lateinischen Quellen dazu gibt es im 3. Jahrhundert. Wer hat das denn aufgeschrieben und warum?
Also die wirklichen Erzählungen der Römer über ihre eigene Frühzeit entstehen eigentlich wie die gesamte lateinische Literatur in Textform während einer intensiven politischen Krisenzeit, nämlich der des Zweiten Punischen Krieges. Also das alte Lied Hannibal geht von Spanien mit Kriegselefanten über die Alpen, besiegt dort die Römer in drei vernichtenden Schlachten, zum Schluss eben auch bei Cannae. Und der römische Staat, der damals schon ganz Italien und Sizilien beherrscht, steht zu dieser Zeit unter dem Druck dieser Niederlagen eigentlich kurz vor dem Kollaps. Große Teile der italischen Verbündeten fallen von Rom ab. Es gibt innere Unruhen und so weiter. Das heißt, zu dieser Zeit wird es erst wichtig für die Römer, sich selber neu zu erfinden und ihre eigene Geschichte irgendwie festzuschreiben. Nicht nur quasi nach innen, sondern auch nach außen gerichtet. Also die erste römische Geschichtsschreibung wird auf Griechisch verfasst von Fabius Pictor, der da eben auch dem führenden Clan Roms zu dieser Zeit angehört, also die Vermischung von, sagen wir mal, gegenwartspolitischen Interessen und Erinnerungskultur, Identitätsstiftung durch diese Mythologie und Geschichte, die ist da schon ganz augenfällig. Und daraus entwickelt sich dann zuerst weitere griechische Geschichtsschreibung. Und dann das lateinische Geschichtsschreibung, die mit Cato dem Älteren beginnt, also ungefähr um 180, 170 vor Christus. Und das setzt sich dann natürlich fort, also die politische Aufladung der Vergangenheit, die man ja auch heutzutage gelegentlich noch feststellen kann, die prägt eigentlich immer den Diskurs über, also wie die Römer über ihre eigene Vergangenheit reden. Das hat immer eine gegenwartspolitische Bedeutung und ist immer umstritten anhand der Politik, die gerade gemacht wird oder gerade von einzelnen Personen vertreten wird.
Das heißt, in diesen Erzählungen über die Gründung Roms können wir eigentlich fast mehr herausfinden, wie die Situation zur Zeit des Aufschreibens war, als etwas über das 8. Jahrhundert zu erfahren.
Ja, genau. Also das ist eigentlich der methodische Witz an der Sache, dass man mit diesen Gründungsmythen nicht über die Vergangenheit Informationen kriegt, sondern eben über die Gegenwart des Autors. Also das, was eigentlich besprochen wird über diese Mythen, ist nicht, wie war es damals, sondern wie soll es heute sein? Was wollen wir heute?
Gerade bei der frühen römischen Geschichte können wir ja froh sein, wenn ein Ereignis in einer Quelle festgehalten ist. Wie viele verschiedene Autoren sprechen denn über die Gründung Roms auf eine oder die andere Art und Weise?
Wir wissen, dass es ungefähr 50 bekannte römische Geschichtsschreiber gab, die zwischen Fabius Pictor und unserer einzigen erhaltenen historiografischen Quelle, nämlich dem Werk des Livius, geschrieben haben. Also Livius ist einer von 50 Römern, die darüber geschrieben haben. Dann haben wir noch einige Fragmente von anderen römischen Geschichtsschreibern, aber hauptsächlich nur Livius. Und dann gibt's noch Vergils Aeneis, die ein Werk ist aus dieser dichterischen, epischen Tradition, von der aber auch zahllose Werke, die auch die meisten, auch die Frühzeit Roms besprochen haben, von denen auch nur ganz wenig erhalten ist, auch nur in Fragmenten. Wie viele da verloren sind, kann ich jetzt gar nicht abschätzen. Und wie viele Griechen über die Gründung Roms und über Rom geschrieben haben, das, glaube ich, weiß niemand, weil das so schlecht überliefert ist. Also man hat von der griechischen Geschichtsschreibung aus der Zeit zwischen 300 vor Christus und, sagen wir mal, der augusteischen Zeit, also um Christi Geburt, hat man fast nichts überliefert. Der einzige, den wir haben, und auch den nur in Fragmenten, ist Polybios. Und Polybios hat auch Ansichten über die römische Frühgeschichte, die aber teilweise dem, was wir in Livius haben oder in anderen römischen Geschichtsschreibern, diametral entgegenstehen. Das heißt, diese Reichhaltigkeit und Vielfalt der antiken Mythenwelt, die ist eigentlich für uns nur mehr in Ahnungen und Fragmenten fassbar. Und die zu rekonstruieren, ist eigentlich eine Aufgabe, an der man nur scheitern kann, aber zumindest vielleicht dabei etwas herausfinden, was noch nicht so herausgearbeitet wurde.
Wir sprechen ja auch heute noch über diese Gründung Roms und diesen Mythos, weil Rom ja mehrere Jahrhunderte lang die mediterrane und die gesamte europäische Geschichte geprägt hat. Rom ist uns heute ja auch immer noch wichtig. Haben sich die Römer auch diese Geschichten gegenseitig erzählt, um zu erklären, warum gerade sie so groß, so toll, so mächtig geworden sind?
Ja, auf jeden Fall. Also das römische Imperium, ne, dieses Weltreich, das mit unglaublichem Aufwand an politischer Disziplin im Inneren, aber auch an Menschenleben und an Geld erkämpft wurde, das hat natürlich den Diskurs der Römer über ihre eigene Vergangenheit geprägt. Und die ganzen Mythen sind, da geht es immer auch um quasi nicht nur um Rom als Stadt, sondern auch um Rom als Imperium. Was man ja schon sieht daran, dass die Erzählungen eben im Zweiten Punischen Krieg, als das römische Imperium eigentlich in seiner größten Krise steckt, beginnen und dann nochmal, als das römische Imperium von einer Republik zur Monarchie transformiert wird unter Caesar und Augustus, nochmal wirklich intensiv durchgearbeitet werden und erst diese letzte Phase, eben diese monarchisch überformte Phase der römischen Gründungsmythen, ist uns dann erhalten. Und da wird natürlich immer die Gründung Roms schon als epochales Ereignis vorausgedeutet. Also da geht es immer schon darum, dass Rom eben dann ein Weltreich beherrschen wird. In der Aeneis zum Beispiel prophezeit ja Jupiter, dass er ein Imperium sine fine, ein Reich ohne Grenzen, den Römern geben wird.
Nachdem wir jetzt schon ganz viel über die Hintergründe dieser Geschichte, dieses Mythos gesprochen haben, vielleicht erzählst du uns jetzt am besten erst einmal, was ist denn eigentlich die Geschichte der Gründung Roms? Wo kommen da diese zwei Zwillinge und der Wolf her?
Ja, also da gibt es eben zwei, sagen wir mal, Figurenkomplexe, die uns heute bekannt sind, weil sie eben in dieser augusteischen Mythenphase prominent gemacht wurden, nämlich eben Aeneas einerseits und Romulus und Remus andererseits. Und die beiden können ganz unterschiedlich miteinander verbunden werden. Wo die beiden jeweils herkommen, ist eigentlich natürlich, wie immer bei den Mythen, nicht sicher fassbar. Also wir haben natürlich Aeneas zum ersten Mal bezeugt in Homers Ilias, die eben wahrscheinlich ins 7. Jahrhundert, vielleicht ins 8. datiert. Aeneas stammt aus Troja und aus dem Herrscherclan, aber er gehört einer Nebenlinie an, also er ist kein Sohn des Priamos. Priamos beherrscht ja Troja und seine Söhne Hektor und Paris sind eben die führenden Personen in Troja selbst. Und Aeneas ist quasi ein Cousin von Hektor und Paris, weil er einer Nebenlinie dieses Hauses angehört. Und Homer sagt schon, dass Aeneas und die Nachkommen des Aeneas nach der Zerstörung Trojas durch die Griechen in dieser Gegend herrschen werden. Das heißt, Aeneas kann wahrscheinlich mit der lokalen Mythologie dort verbunden werden, wie sie im 8., 7. Jahrhundert sich herausgebildet hat. Woher der Name kommt, ist auch unklar. Vermuten lässt sich, dass eben Homer bzw. der Dichter der Ilias mit Leuten, die sich auf Aeneas zurückführten und Fürsten in dieser Gegend waren, zu tun hatte, vielleicht von ihnen protegiert oder bezahlt wurde. Romulus und Remus wiederum sind eine ganz eigene Frage. Die sind natürlich irgendwie mit dem Namen Rom verbunden, zumal Remus oft auch gerade in den griechischen Quellen Romus genannt wird. Also die Ableitung dieser beiden Namen vom Stadtnamen Rom scheint sehr wahrscheinlich. Daneben gibt es aber auch noch alle möglichen anderen Theorien, dass die beiden, besonders Romulus, auch von verschiedenen römischen oder etruskischen Clans, die sich eben zum Beispiel dann Rumelne oder Romilius oder sowas genannt hätten, abgeleitet sein könnte. Wie es genau zu dieser Kreation kommt, ist, glaube ich, nicht mehr fassbar. Soweit wir wissen, ist Aeneas ein Held, der recht schnell in der größeren griechischen Welt, besonders im Westen, also in Italien und im, sagen wir mal, sizilischen Raum, sehr prominent war, während Romulus und Remus eigentlich immer mit Rom verbunden sind, manchmal noch mit anderen Städten in der Umgebung, aber die gehören jedenfalls, sagen wir mal, zum spezifisch römischen Teil der römischen Gründungsmythologie.
Die Römer beziehen sich also in ihrer Herkunft auf das alte, antike Troja. Und das muss ja auch zu derer Zeit ja auch schon ein Mythos einer weit entfernten Zeit an einem weit entfernten Ort gewesen sein.
Ja, und ich glaube, dass das aber eigentlich auch so ein bisschen der Sinn hinter dieser Abstammung von dort ist. Also wenn man sich nämlich dieses Mythennetz anschaut, das eigentlich das gesamte Mittelmeer über solche Ursprünge verbindet, dann gehen die Verbindungen eigentlich immer irgendwie von Ost nach West. Und das ist natürlich auch für politische und wirtschaftliche Beziehungen eigentlich die Hauptachse, an der, sagen wir mal, die Mittelmeerwelt sich entwickelt hat. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass über diese Beziehung, die Rom zu Aeneas aufbaut, gerade auch die Zugehörigkeit der Römer zur griechischen Welt dargestellt werden soll. Denn eigentlich sind ja die Römer Barbaren im Sinne der antiken Griechen. Die Griechen nennen ja alle Nicht-Griechen Barbaren und schauen so ein bisschen auf die herab. Aber wenn man jetzt dann von so einem griechischen beziehungsweise im griechischen Epos bezeugten Held abstammt wie Aeneas, dann gehört man natürlich doch irgendwie zur griechischen Kultur- und Mythenwelt. Und das ist natürlich gerade in einer Zeit, als die Römer eben mit den Griechen im intensiven Kontakt sind, wie eben der Zeit des Zweiten Punischen Krieges, der sehr schnell eine römische Eroberung von Griechenland folgt. In dieser Zeit ist das natürlich sehr praktisch, weil man sagen kann, nein, nein, wir sind keine Barbaren, wir gehören eigentlich auch zu euch. Das heißt, ihr solltet euch jedenfalls mit unserer politischen Einmischung bei euch abfinden und nicht zu sehr Widerstand leisten oder nicht zu sehr die Karthager befürworten im oder die Karthager fördern im Zweiten Punischen Krieg. Also diese Zugehörigkeit hat auf jeden Fall einen politischen Beigeschmack oder Beiklang.
Und über Troja verbindet man sich ja auch mit der griechischen, der mediterranen Götterwelt, weil die Protagonisten des Trojanischen Kriegs hatten ja auch zumindest teilweise angeblich göttliche Abstammungen.
Ja, auf jeden Fall. Und die Verbindung dieser römischen Götter, eben zum Beispiel Mars und Jupiter und Venus, mit griechischen Göttern, beziehungsweise die Identifikation eben zum Beispiel von Venus mit der griechischen Aphrodite, von Juno mit der griechischen Hera, von Mars mit dem griechischen Ares und sowas, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den die Römer immer wieder bestärken, nämlich eben, dass sie eigentlich die gleiche Götterwelt haben, obwohl, wenn man sich quasi gesamte römische Götterwelt anschaut, dann ist die viel komplexer und archaischer, als man meinen möchte, wenn man nur die bekannten griechischen Götter mit den bekannten römischen verbindet. Also das ist selber wahrscheinlich schon eine Art römischer Integrationsversuch in die griechische Welt. Und das kann natürlich gerade, wenn man sich Aeneas anschaut, besonders gut genutzt werden, weil Aeneas nicht nur von Zeus abstammt als Angehöriger des trojanischen Herrscherhauses, das sich eben auf Zeus zurückführt, sondern auch direkt der Sohn der Aphrodite ist, die dann eben mit Venus identifiziert wird. Und das gibt natürlich dem Gründer Roms einen Ursprung unter den Göttern und auch allen Leuten, die sich auf Aeneas zurückführen, wie eben zum Beispiel Caesar und Augustus, auch einen göttlichen Ursprung, der sie dann natürlich über die normalen Menschen, die jetzt keine so ruhmreiche Vergangenheit haben, hinaushebt.
Was ich an dieser Geschichte aber auch so interessant finde, ist, Aeneas flüchtet ja erst einmal aus Troja. Das heißt, dieser Gründungsmythos basiert ja im Endeffekt auch auf einer Person, die einen verlorenen Krieg erlebt und von diesem davonläuft.
Ja, genau. Also die Flucht des Aeneas aus Troja ist natürlich ein ganz bekanntes Motiv, bei der eben Aeneas wahrscheinlich oder in den meisten Darstellungen schon während die Stadt brennt, weil die Griechen sie eben mit dieser List des trojanischen Pferdes erobert haben, während die Stadt schon brennt, also Aeneas mit seinem alten gelähmten Vater auf den Schultern und mit seinem kleinen Sohn Ascanius an der Hand und in der anderen Hand die Statue seiner Familiengötter, der Penaten und der Statue der Athena von Troja, weil er eben mit diesen ganzen Sachen aus Troja flieht. Das ist eine sehr eindrückliche Szene, die auch in der Antike schon öfters dargestellt wurde und natürlich auch heute in Bildern und Statuen und so weiter. Und diese Flucht wird dann immer wieder hergenommen, um eben auch Aeneas besondere Tüchtigkeit und Tapferkeit, aber besonders eben auch seine Frömmigkeit darzustellen. Also dass er sich eben um seine Familie und um seine Götter so sorgt, während um ihn herum die Gesellschaft zusammenbricht. Das ist natürlich ein, sagen wir mal, recht positives Charakteristikum, das sich die Römer natürlich auch gerne auf die Fahnen schreiben, die ja besonders auf ihre Frömmigkeit besonders viel Wert legen. Und so kann man natürlich auch diese Flucht des Aeneas, die ja eigentlich eine Niederlage impliziert, umdeuten zu einem charakterlichen Sieg. Und das quasi der zweite Weg, wie man diese Niederlage und diese Flucht positiv umdeutet, ist, dass man eben sagt, Aeneas nimmt diese Götterbilder aus Troja mit und die Götterbilder verbürgen quasi die Unbesiegbarkeit Trojas, also gerade die Penaten, die die Römer dazu erfinden und besonders auch das Palladion, also diese Statue der Pallas Athena, die eben die Unbesiegbarkeit Trojas eigentlich garantieren hätte sollen, die nimmt eben Aeneas mit. Ob er damit die Niederlage Trojas verschuldet, ist, glaube ich, eine Frage, die im antiken Mythos so nicht gestellt wird, aber dadurch, dass er eben diese Statue mitnimmt, sichert er natürlich der von ihm gegründeten Stadt, beziehungsweise der Stadt, in der sich das Palladion dann befindet, ebenfalls eine Unbesiegbarkeit, wie sie dann eben für Troja nicht mehr gilt, aber für die neu gegründete Stadt, die sich auf Aeneas zurückführt, dann eben gelten soll. Und gerade die Römer machen da auch viel draus, indem sie eben das Palladion in ihrem Heiligtum, in ihrem Staatsheiligtum der Vesta aufbewahren.
Du hast eben auch schon mehrmals Karthago erwähnt, eben wegen des Hintergrunds, dass diese Mythen während des Zweiten Punischen Kriegs verstärkt aufgeschrieben wurden. In einigen Varianten des Mythos kommt Karthago und die legendäre Königin Dido ja aber auch als direkte Akteure drin vor. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, also das ist tatsächlich eine recht spannende Sache, weil die Gründung Karthagos in der Geschichtsschreibung meistens um etwa 800 vor Christus angesetzt wird, wenn man jetzt unsere Zeitrechnung quasi drüber legt. Troja dagegen wird ungefähr um 1200 angesetzt. Das heißt, Aeneas kann, wenn er aus Troja flieht, die Zerstörung Trojas eben um 1200, wenn er aus Troja flieht, kann er eigentlich mit der Gründung Karthagos nicht viel zu tun haben, weil die viel später ist. Und die meisten Geschichtsschreiber richten sich auch nach dieser Chronologie und haben also Dido und Aeneas nie verbunden. Auch Livius macht das zum Beispiel nicht. Andererseits aber gibt es in der Dichtung, gerade im römischen Epos, eben durchaus diese Verbindung von Dido und Aeneas, die wahrscheinlich sogar von dem ersten römischen Epiker, einem eigentlich Kampaner, also stammt aus Capua eben bei Neapel, was damals die zweitwichtigste Stadt Italiens war, die auch im Zweiten Punischen Krieg zu Hannibal abfiel. Also das war eine sehr bedeutende Stadt und dieser Stadt entstammte eben der erste römische lateinische Epiker, nämlich Gnaeus Naevius. Und dieser Naevius hat eben die Verbindung zwischen Aeneas und Dido erstmals wahrscheinlich hergestellt und hat das auf jeden Fall auch schon politisch, sagen wir mal, oder ideologisch instrumentalisiert. Denn die Geschichte von Dido und Aeneas, wie sie dann eben im Konflikt zwischen Rom und Karthago, den ja Naevius durchlebt und der die spätere römische Geschichte prägt, erzählt wird, schaut folgendermaßen aus. Aeneas kommt eben als Flüchtling in das gerade von Dido neu gegründete Karthago und die Mutter des Aeneas, Venus, will, dass er jetzt dort bleibt, damit er eben seine Irrfahrten, die er vorher erlebt hat, endlich beenden kann. Und auch Juno, also Hera, die Schutzgöttin von Karthago, will nicht, dass Aeneas aus Karthago weggeht, damit er nicht Rom gründen kann, worüber schon prophezeit wurde, dass wenn Aeneas Rom gründet, dann Rom irgendwann Karthago zerstören wird. Das heißt also, Juno und Hera versuchen Aeneas in Karthago zu halten Und um das zu bewerkstelligen, lassen sie eben Amor, den Liebesgott, Dido mit Liebe zu Aeneas erfüllen. Und nachdem sich Dido in Aeneas verliebt hat und in der Aeneis dann auch eine Liebesnacht mit ihm verbringt, hofft sie eben, dass Aeneas in Karthago bleibt. Gleichzeitig aber will Jupiter, dass Aeneas nach Italien fährt, um dort Rom zu gründen. Und er erinnert eben Aeneas nochmal an diesen Auftrag. Und Aeneas fährt dann auch nicht bewusst ab. Dido ist aber darüber zutiefst gekränkt. Und während Aeneas aus dem Hafen segelt, wirft sie sich auf den brennenden Scheiterhaufen und verflucht dabei den Aeneas und sagt eben, dass zwischen ihren beiden Völkern niemals Friede herrschen soll. Und in der Aeneis sagt sie dann, es möge ein unbekannter Rächer, der eben ihre Schmach da rächen soll, gegen Rom aufsteigen aus ihrer Asche, der dann Rom mit Krieg überziehen soll. Und das weist auf jeden Fall auf Hannibal voraus, auf jeden Fall in Vergils Aeneis. Wie genau Naevius das gelöst hat, weiß man nicht, zumal ja zu Naevius Zeit wahrscheinlich noch nicht klar war, dass Hannibal dann wirklich besiegt wird. Aber jedenfalls bringt natürlich diese Begegnung zwischen Aeneas und Dido eine mythisch begründete ewige Feindschaft zwischen den Karthagern und den Römern hervor. Das war historisch nicht so. Also Karthago und Rom waren immer wieder diplomatisch, politisch verbunden vorher, haben sich zum Beispiel auch gegen Pyrrhos, der ja fast Rom bezwungen hätte, verbündet. Aber in der Zeit von Naevius und danach später, als dieser Gegensatz zwischen Rom und Karthago die römische Geschichte prägte, musste man eben den irgendwie mythisch, ideologisch verarbeiten. Und es hilft natürlich, wenn man als römische Ideologie festschreibt, dass der Gegensatz zwischen Rom und Karthago immer schon da war und nicht zu überwinden ist, weil man dann natürlich auch sagen kann, nein, wir müssen mit Hannibal auf keinen Fall Frieden schließen, selbst wenn der ein paar 10.000 römische Soldaten niedermetzelt und halb Italien verwüstet, ist es für uns notwendig, weiterhin gegen ihn zu kämpfen. Und gerade die politische Führungsschicht, die natürlich einen Großteil ihrer Macht verloren hätte, wenn man mit Hannibal Frieden geschlossen hätte, hat sicher diesen Fluch der Dido, den Naevius erfunden hat, gern gesehen, weil er eben den gegenwärtigen Konflikt eigentlich für diplomatisch nicht beilegbar erklärt.
Aeneas kommt im Latium an. Und wie kommen wir von da zur Gründung der Stadt Roms? Weil da müssen ja auch schon andere gelebt haben, zumindest auch in der mythischen Erzählung.
Ja, genau. Also die Ankunft des Aeneas findet natürlich in einem eigentlich besiedelten Land statt. Dort wohnen eben schon die Latiner unter ihrem König Latinus. Und wie diese Ankunft der Trojaner dort stattfindet, ist auch eine in der römischen Eigendarstellung immer wieder umstrittene Frage. Und natürlich grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Krieg oder Bündnis. Und interessanterweise hat man eben früher wahrscheinlich eher einen Konflikt konstruiert zwischen den römisch-trojanischen Neuankömmlingen und den Latinern. Unter Augustus und wahrscheinlich auch vorher schon teilweise wird dieser Konflikt komplett zugedeckt. Also Aeneas und Latinus verbünden sich bei Livius und bei Vergil, indem eben Aeneas zum Schwiegersohn und Erben des sonst kinderlosen Latinus wird, indem er Lavinia, die Tochter des Latinus, heiratet. Natürlich muss trotzdem irgendwie ein Konflikt da sein, damit sich Aeneas als heldenhafter Krieger beweisen kann. Und der Konflikt entsteht dadurch, dass ein anderer Fürst von Latium namens Turnus die Lavinia ebenfalls zur Frau will und deswegen mit Aeneas kämpft, damit natürlich er selber auch dann der Erbe des Latinus werden kann. Und in diesem Krieg eben zwischen Aeneas und Turnus wird dann letztendlich Turnus besiegt und damit endet tatsächlich auch die Aeneas recht unversöhnlich. Also Aeneas hat einen Verbündeten, der früher auch teilweise als Gründer Roms angesehen werden konnte, namens Euander. Das ist ein Grieche, der eben damals schon an der Stelle des späteren Rom lebt. Und dieser Euander schickt seinen Sohn Pallas dem Aeneas zu Hilfe im Krieg gegen Turnus. Turnus tötet Pallas und Aeneas fordert deswegen Turnus zum Zweikampf, besiegt Turnus und dadurch hat er eigentlich schon gewonnen und Turnus fleht um sein Leben. Aber Aeneas sieht eben dann in der Aeneas den Gürtel des Pallas, den Turnus dem getöteten Pallas geraubt hat, an den Schultern des Turnus und dadurch bittert rächt er eben Pallas, indem er Turnus abschlachtet. Und damit ist eigentlich aber der Konflikt oder die Ankunft des Aeneas in Latium erledigt und er ist dann etabliert als eben Erbe des Latinus, König von Latium und er gründet dann eine Stadt, die er nach seiner Frau Lavinia Lavinium benennt und die ist dann auch ein wichtiges Kultzentrum später in Latium, wo eben dann auch die trojanischen Penaten, also diese Hausgötter der dominanten Überlieferung nach dann ihre Heimstatt finden. Und damit ist dann quasi der Teil des Aeneas auch zu Ende. Aeneas stirbt dann sehr bald und oder wird unter die Götter in den Himmel entrückt. Und damit endet so eigentlich Aeneas Aufenthalt und sein Teil in der Geschichte.
Dann brauchen wir jetzt von ihm eine Linie zu Romulus und Remus, beziehungsweise wie du eben gesagt hast, zu Romulus und Romus.
Ja, die Verbindung zwischen Aeneas und wer immer dann Rom gründet, ist tatsächlich eine recht problematische Sache, weil das ja dann auch Auswirkungen hat auf das Gründungsdatum Roms oder sagen wir mal den Gründungszeitraum Roms. Im Wesentlichen gibt es zwei Lösungen. Entweder eine kurze Abstammungslinie von Aeneas zu den Gründern Roms, also dass diese entweder seine Söhne oder seine Enkel sind. Dann wird Rom ungefähr um, sagen wir mal, 1100 gegründet, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Oder eine lange Abstammungslinie, dass man also zwischen Aeneas und Romulus und Remus noch eine weitere Phase einbaut, die eben mehrere Jahrhunderte überspannt und eigentlich den Gründungszeitpunkt Roms dann sehr hoch oder sehr, sehr spät ansetzt. Und das ist auch die in der dominanten Überlieferung, wie wir sie jetzt haben, also bei Livius und Vergil, gewählte Chronologie. Das bedeutet leider, dass wir eigentlich nicht wissen, wie die Geschichte ausschauen würde, wenn Romulus zum Beispiel der Sohn oder der Enkel des Aeneas wäre. Werden die Knaben dann ausgesetzt, weil sie von irgendeinem bösen Verwandten verfolgt werden? Es wäre vielleicht vorstellbar, aber wissen tut man es nicht. Was umso trauriger ist, als eigentlich die lateinischen Epiker, eben zum Beispiel Naevius oder auch Ennius, der zwischen Vergil und Naevius schrieb, die alle die kurze Genealogie zwischen Aeneas und Romulus haben. Was wir wissen, ist eben, dass die Genealogie zwischen Aeneas und Romulus, die uns überliefert ist, eine zweite Stadt, die quasi Rom vorausgeht, einschaltet, nämlich Alba Longa. Also Alba Longa wird dann eben von Aeneas Sohn Iulus oder Ascanius gegründet und von Iulus leiten sich dann übrigens auch die Julier ab, dazu kommen wir vielleicht noch, nehme ich an. Und dann eben die Familie des Aeneas in Alba Longa herrscht und Romulus und Remus dann sehr spät aus diesen Königen von Alba Longa her abstammen.
Der Mythos Roms und diese bekannte Statue zeigen ja, wie die beiden Zwillinge dann vom Wolf gesäugt werden. Und ich finde, diese Story könntest du auch noch erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses ikonische Wahrzeichen der Stadt Rom wurde auch schon sehr früh, eben schon um ungefähr 300 vor Christus, von den Römern selber so geprägt. Also die Wölfin mit den Zwillingen ist eine eigentlich römische Erfindung. Und die Geschichte geht eben folgendermaßen, dass Romulus und Remus von ihrem, sagen wir mal, bösen Onkel ermordet werden sollten. Also wir haben ja schon die Könige von Alba Longa gehabt und die Genealogie der Könige von Alba Longa endet eben in zwei Figuren, Numitor und Amulius. Und Numitor ist zwar der Erstgeborene, aber er wird von seinem bösen Bruder Amulius entmachtet. Und damit Numitor dann eben keine Söhne haben kann oder Enkel, die ihn, oder auch Schwiegersöhne wahrscheinlich, die dann eben Numitor in diesem Kampf gegen Amulius helfen, beziehungsweise ihn zurück an die Macht bringen. Für diesen Zweck also tötet Amulius die Söhne des Numitor und er macht seine Tochter, Rea Silvia oder Ilia genannt, zur Vestalin, was ein hohes Priesteramt ist, welches für seine Inhaberinnen bedeutet, dass sie jungfräulich leben müssen. Und die Idee ist eben, dass diese Tochter dann nicht verheiratet werden kann und keine Kinder kriegen kann. Das heißt, das Haus des Numitor soll dann eben, oder seine Blutlinie soll eben aussterben und Amulius hätte dann die Macht sicher. Wie es so oft im antiken Mythos passiert, wird allerdings Rea Silvia von einem Gott vergewaltigt, nämlich eben von Mars, der ein Auge auf sie geworfen hat und dadurch wird sie schwanger und gebiert eben diese Zwillinge. Amulius will die also umbringen lassen. Er lässt sie im Fluss Tiber aussetzen, aber sie werden eben sicher von den Wellen in eine Bucht des Flusses getragen und dort von dieser Wölfin gefunden, die sie dann eben säugt und ihnen so das Leben rettet, was natürlich auch eine Anspielung auf Mars, ihren Vater, sein dürfte, denn der Wolf war eben das Tier des Mars. Und die Wölfin säugt eben die Zwillinge, bis sie ihrer Lebensgefahr da entkommen sind. Und dann findet sie einen Hirte namens Faustulus und Faustulus bringt eben dann die Zwillinge in sein Haus und adoptiert sie und zieht sie wie seine eigenen Kinder groß. Und wie es dann irgendwann natürlich kommen muss, fallen sie auf, weil sie besonders stark und schön und groß sind, kommen dann irgendwann drauf, was ihre eigentliche Geschichte ist und sammeln unter diesen Hirten eine Bande zusammen, mit der sie dann eben Amulius töten und Numitor rächen und ihren Großvater dann wieder zum König von Alba Longa machen.
Und dann kommt ein Motiv, das wir ja auch aus der Bibel kennen. Und wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht ist das ja auch so eine in der mediterranen Legendenkultur verankerte Geschichte. Der Brudermord, in dem Romulus den Remus beim Versuch, die neue Stadtmauer in Anführungszeichen zu überspringen, tötet.
Wahrscheinlich die eindrücklichste Szene der römischen Gründungsmythologie ist eben natürlich dieser Brudermord, der auf jeden Fall ein, würde ich sagen, universell verbreitetes oder jedenfalls sehr weit verbreitetes Motiv aufgreift, eben den Konflikt zwischen Brüdern und besonders auch den Konflikt zwischen Zwillingen. Aber was die Römer daraus machen, ist, soweit ich weiß, einzigartig. Also diese Idee ist ganz ungewöhnlich und wie es genau dazu kommt, weiß glaube ich noch niemand. Die Geschichte geht so, dass Romulus und Remus um die Gründung der Stadt streiten. Also die beiden sind sich nicht einig, wer dann Rom letztendlich gründen und benennen und beherrschen soll. Um das zu entscheiden, kommt es eben zu einem sogenannten Auspizienwettkampf. Das heißt, dass die beiden sich auf verschiedenen Hügeln der späteren Stadt Rom aufstellen und da eben versuchen, ein Vogelzeichen einzuholen von den Göttern, das eben dann zeigen soll, wer letztendlich der Auserwählte ist, der die Stadt gründen soll. Remus sieht zuerst 6 Geier, Romulus gleich darauf 12 und das spätere Zeichen übertrumpft, weil es so groß ist, eben das frühere. Und dadurch wird Romulus zum Gründer Roms. Aber Remus ist natürlich verbittert und neidisch und will Romulus verspotten, indem er, als Romulus gerade die Mauer um Rom zieht, über diese Mauer springt. Und Romulus hat aber da keinen Sinn für Humor und tötet Remus auf der Stelle. Und ja, das beschäftigt die Mythologen heute immer noch, würde ich sagen.
Wenn man diesen Teil mit dem sofortigen Töten nach dem Überqueren der Stadtmauer ja wieder in den Kontext mit zum Beispiel dem Zweiten Punischen Krieg setzt, könnte man das ja als eine Art Selbstvergewisserung verstehen, nach dem Motto, falls der Hannibal uns wirklich angreift, spätestens beim Erstürmen der Stadt wird er sein Ende finden.
Das ist wahrscheinlich die plausibelste Klärung, dass es da darum geht, eben die Verteidigung Roms gegen jeden Gegner darzustellen. Also, warum man dann ausgerechnet so einen Bruder nimmt, ist immer noch fragwürdig. Man hätte vielleicht auch einen anderen nehmen können, aber dass die Römer eben so stark darauf bedacht sind, ihre Stadt zu verteidigen, das ist sicher ein Punkt, der in dieser Geschichte ganz stark gemacht wird. Und zwar gegen jeden Angreifer, der eben potenziell über die Mauer springt. Varro, also der große römische Gelehrte Varro, hat das auch für die wahrscheinlichste oder für, sagen wir mal, eine mögliche politische Erklärung dieser Geschichte gehalten. Und das, ja, wenn man so darüber nachdenkt, könnte das auf jeden Fall zutreffen, weil es wahrscheinlich der römischen Mentalität nicht ganz schlecht entspräche.
Nach diesem langen Blick auf den Mythos mal die Frage zurück zu den Fakten. Die Quellen sind schwierig, das hast du dargestellt. Gibt es denn archäologisch irgendwas, das wir über die Gründung Roms sagen können, was mit dem, was aufgeschrieben ist, irgendwas zu tun hat?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also wir wissen, dass die Hügel in der Gegend, wo später Rom entsteht, ab ungefähr 1000 bis 900 vor Christus besiedelt sind. Es gibt Spuren von Mauern auf dem Palatin, die wahrscheinlich ins 8. Jahrhundert vor Christus datieren. Und eine Verbindung dieser beiden, sagen wir mal, archäologischen und literarischen Quellengattungen war eben, dass man sagt, wir haben eine Geschichte, Romulus zieht eine Mauer um den Palatin und wir haben eine Mauer auf dem Palatin, die ungefähr in diese Zeit datiert. Deswegen ist das die Mauer des Romulus. Der italienische Archäologe Andrea Carandini hat sich da sehr stark darauf festgelegt, was aber natürlich insofern problematisch ist, als dass man dann nicht erklären kann, wie die ganzen anderen Mythenvarianten zustande kommen, wenn das die eine historische Wahrheit sein sollte. Die sonstigen archäologischen Indizien, die über die Stadtwerdung Roms Zeugnis geben könnten, deuten eher auf eine spätere Stadtwerdung hin. Also das spätere Forum, das zuerst eben eine Art Sumpfland und teilweise Begräbnisplatz war, dieses spätere Forum wird eben ungefähr um 600 vor Christus trockengelegt und gepflastert und dürfte da eben wahrscheinlich als Versammlungsplatz für die umliegenden Hügelsiedlungen gedient haben. Ebenfalls um 600 ungefähr wird am Forum einerseits eine später als Regia bekannte Städte bebaut. Das könnte eben auf Rex König verweisen und dürfte dann also vielleicht eine Art Wohnsitz des Königs sein. Und es wird auch in dieser Zeit eine sehr alte lateinische Inschrift, die am Lapis Niger, also auch in der Nähe des Forums aufgestellt wurde, datiert und in der ist eben auch die Rede von einem König. Man könnte also vermuten, dass eben die Stadtwerdung Roms ungefähr um 600 unter Königen begann und dass ab dann diese verschiedenen Hügelsiedlungen, die natürlich alle irgendwann ummauert wurden, irgendwann zu einer Einheit verschmolzen.
Ich habe es eben schon einmal angedeutet, dieses Bild von der Wölfin und den Zwillingen ist ja eines der bekanntesten Darstellungen der römischen Kunst. Warum ist das bis heute noch so wirkmächtig? Warum haben wir das immer noch im römischen Stadtbild als eine der zentralen Statuen, die von vielen Leuten angeschaut wird? Warum ist dieser Mythos für uns heute noch so spannend?
Ich denke, das hängt auf jeden Fall einerseits mit dem politischen Prestige zusammen, das Rom immer noch hat. Jeder, der sich mit Rom beschäftigt, beschäftigt sich irgendwann mit diesem Ursprungsmythos, von dem die Römer ja auch so oft erzählt haben. Prunk zeigt natürlich irgendwie das Wesen der Dinge, zumindest in der mythisch-symbolischen Vorstellung. Und gerade diese wundersame Rettung der Zwillinge ist natürlich andererseits auch ein sehr schönes und vielleicht verträglicheres Symbol für Rom als die eigentliche Gründungstat, eben dieser Brudermord. Denn was man über diese Zwillinge, die von der Wölfin gesäugt, zeigt, ist eigentlich, dass Rom immer schon die Gunst der Götter hatte und immer schon Glück hatte. Also, dass alles irgendwie so kommt, dass Rom zum Schluss erfolgreich dasteht und gerettet wird. Das ist natürlich in den vielen Kriegen Roms immer wieder wichtig im Kopf zu behalten, gerade eben wenn es zum Beispiel unter Hannibal oder auch unter Augustus so ausschaut, als wäre das eigentliche Rom dem Untergang geweiht. Und da kann man natürlich dann auch ganz viele andere Mythenkomplexe damit vergleichen. Eben Moses wird ausgesetzt und gerettet. Viele andere antike Helden, auch Kyros zum Beispiel, der das Perserreich gründet oder sowas, oder Wolf Dietrich in den mittelalterlichen deutschen Sagen. Also diese ganzen Helden haben immer eben irgendwie eine außergewöhnliche Kindheit. Man spricht da direkt vom Mythos von der Geburt des Helden, der eben mit dieser Wölfin und den Zwillingen quasi für Rom adaptiert wird.
Rom ist jetzt also gegründet und jetzt, ich habe es ja eben auch schon in der Frage mal angedeutet, beginnt die Geschichte eines Reiches, das später halb Europa beherrschen wird. Wie geht es mit der Stadt los? Wie geht es weiter?
Da haben die Römer tatsächlich sehr charakteristische Vorstellungen dazu entwickelt. Also die römische Gründung geht eigentlich mit Romulus immer noch so ein bisschen weiter und die weist auch schon voraus auf diese Expansion Roms. Und zwar gibt es da zwei sehr charakteristische römische Mythen. Einerseits das Asyl des Romulus und andererseits den Raub der Sabinerinnen. Denn die Geschichte geht so. Romulus hat also jetzt Rom gegründet und um die Bevölkerung seiner Stadt zu vergrößern, richtet er eben ein Asyl ein, also eine Zufluchtsstätte, wo eben jeder kommen kann und da dann seine Vergangenheit hinter sich lassen kann und Bürger Roms werden kann, also das eben später so wichtige römische Bürgerrecht bekommt. Nur im Falle von Romulus kommen da natürlich nur die Leute, die bisher am Rand der Gesellschaft stehen, also ausgestoßene, flüchtige Sklaven, Räuber, Mörder, andere Verbrecher. Und die kommen dann also nach Rom und werden da quasi die ersten Neubürger der Stadt zusammen mit den Hirten, die eben Romulus und Remus gesammelt hatten. Das hat aber natürlich das Problem mit sich gebracht, dass jetzt in dieser ganzen Stadt eigentlich nur Männer sind. Also Rom ist quasi original männlich. Und gerade diese Männlichkeit auf Lateinisch Virtus ist eben für die Römer auch ein enorm wichtiges ideologisches Charakteristikum ihrer Stadt. Also Virtus bedeutet eben nicht nur Männlichkeit, sondern auch Tapferkeit, Tüchtigkeit, Tugend und ist damit für die Römer eigentlich ihr Leitwert oder das, wonach die Römer streben. Das kann durchaus in die toxische Richtung gehen und gerade beim Raub der Sabinerinnen zeigt sich das sehr schön, denn was macht Romulus, um eben diese Stadt, die er jetzt gegründet hat, quasi am Leben zu erhalten? Erst fragt er die Nachbarstädte, ob sie denn vielleicht ihre Töchter mit den Römern verheiraten wollten. Die Nachbarstädte wissen aber natürlich, dass diese Römer zu einem Gutteil Ausgestoßene ihrer eigenen Gesellschaft sind und haben da kein Interesse daran. Deswegen greift Romulus eben zu einer List, zu einem Betrug und lädt die Bürger der Nachbarstädte mit ihren Familien nach Rom ein, um da eben den Göttern geweihte Wettkämpfe zu schauen. Und bei diesen Götterspielen, wo natürlich die Zuseher alle unbewaffnet sein sollen, weil quasi der heilige Friede bei den Götterspielen gewahrt bleiben muss. Bei diesen Spielen also lässt er plötzlich seine Leute unter Waffen hervorbrechen und die rauben dann die Töchter der Bürger der umliegenden Städte und nehmen die eben mit. Und das hauptsächliche Nachbarvolk sind damals eben die Sabiner, deswegen spricht man da vom Raub der Sabinerinnen. Das ist natürlich eine ethisch fragwürdige Tat mal wieder, aber hier kann man das eben ganz klar, so wie auch das Asyl des Romulus, als quasi Wachstum um jeden Preis deuten. Also die römische Gründung weist schon voraus auf diese Integration von Leuten anderer Gegenden, die dabei aber natürlich immer irgendwie den Römern gegenüber abgewertet werden. Also man hat eben quasi zuerst die ursprünglichen Römer des Romulus, dann kommen diese Ausgestoßenen dazu, die eben beim Asyl Zuflucht finden, und dann kommen die Sabinerinnen dazu, die eben den Römern natürlich quasi an Männlichkeit, an Virtus unterlegen sind und dann erst Rom quasi zu einer funktionsfähigen Stadt machen. Aber eben dadurch wird eigentlich der Raub und diese, ja, man kann auf jeden Fall sagen, toxische Männlichkeit als ursprüngliches Charakteristikum der Römer und damit auch als Teil des römischen Wesens etabliert oder hervorgestrichen. Die Sabiner sind natürlich über diesen Raub nicht erfreut und versuchen Romulus die Sabinerinnen wieder abzunehmen. Und es kommt zu einer blutigen Schlacht, aber letztendlich werfen sich dann eben die Sabinerinnen, also diese geraubten Töchter, zwischen die Schlacht rein, weil sie eben weder ihre Ursprungsfamilien noch ihre neuen Familien, mit denen sie sich mittlerweile identifiziert haben und wo sie teilweise eben auch schon Kinder von den Römern haben, verlieren wollen. Und so kommt es eben zu einer Verbindung zwischen den Römern und den Sabinern, was dann eben auch schon vorausweist auf die weitere Expansion Roms nach Italien und letztendlich in den gesamten Mittelmeerraum und die Integration eben dieser neuen eroberten Völker in das Römische Reich legitimieren soll.
Thank you.